Ich meine, was ich ja interessant finde, also erstmal haben wir ja zwei unterschiedliche Ansätze, wenn man sagt, also wenn du sagst, du bist Feministin, wenn ich sage, ich bin Feministin, das ist ja schon grundsätzlich, hat eine andere Wirkung.
Also, ja, da entsteht eigentlich so ein Moiré, ne? Also aus zwei sozusagen ähnlichen Mustern, die sich aber übereinander so verschieben, dass ein drittes Muster entsteht, ne? Also wir haben sozusagen eine gewisse Parallele, ja. Aber wir reden auch von genetisch unterschiedlichen Codes aus quasi, die wir aber an auf bestimmte Weise gar nicht akzeptieren, also in meinem Fall.
Ja.
Vielleicht könnten wir uns so verstehen, dass wir beide eigentlich von einem performativen Gender-Begriff ausgehen, oder?
Absolut, ja, absolut. Also ich glaube, das sieht man an den Texten ziemlich deutlich. Und Butler ist ja offensichtlich auch ein großer Text, der uns irgendwie beeinflusst. In deinem Schreiben ist es ja, in meinem Schreiben ist es nicht so offensichtlich, aber in dem Essay ist es schon klar, ja. Aber der Unterschied ist natürlich trotzdem, dass du ja auf eine gewisse Weise wahrgenommen wirst. Das beschreibst du ja in diesem ersten Absatz auch. Also du wurdest gleich als pervers betrachtet.
Ja, genau.
Du sagst, du bist Feminist.
Ja, weil die Leute das irgendwie nicht zusammenbringen, ne? Dass das auch dass die ganze Gender-Identität nichts Fixiertes, oder doch, fixiert wird politisch quasi, aber nichts wirklich Fixes ist und im Fluss ist. Und wenn dann ein Mann, da habe ich eben jetzt schon so lange eigentlich Erfahrung mit, weil ich das eben mit meinem Roman Tomboy zum ersten Mal so richtig offensiv gemacht habe. Und das ist eben vor mittlerweile 17 Jahren gewesen, sich als Feministen zu bezeichnen und da aber als genetisch männliches Ding zu sitzen. Das hat sich aber jetzt geändert. Das ist jetzt langsam, wird es akzeptiert, ne? Also ja. Es wird irgendwie, da gibt es wohl auch einen Lernprozess in der öffentlichen Meinung oder im Public, in so einer Consciousness, dass man sowas gelernt hat zu verstehen, weil es auch eine Art Mainstream natürlich gibt inzwischen, mit Queerness und so solchen Dingen umzugehen, der vielleicht ja auch seine ambivalenten Seiten hat. Aber es stimmt schon, wenn du sagst, du bist Feministin und ich sage, ich bin Feministin sozusagen oder Feminist, dann ist das ein unterschiedlicher Ort und selbst wenn wir eine identische Vorstellung davon hätten, würde es eine unterschiedliche Bedeutung mittransportieren. Das ist das Interessante daran, ne?
Ja, ja. Naja, und das Problem ist, glaube ich, also ich meine, wir können einerseits irgendwie darüber reden, dass, und das ist absolut meine Haltung und deine auch, dass Gender was ist, was wir tun. Also sozusagen, wir bestätigen immer wieder eine Illusion, nämlich die Illusion, dass es da etwas gäbe, was biologisch oder biologistisch oder natürlich oder was auch immer, wie man das bezeichnen will, ist.
Bestätigen wir das oder stellen
wir das nicht in Frage? Wir reproduzieren es immer wieder und stellen es, ja, wir stellen es nicht in Frage, es sei denn, wir stellen es in Frage. Also, ja klar, aber sozusagen, sagen wir mal, in der gewöhnlichen Wahrnehmung wird es nicht in Frage gestellt oder selten in Frage oder immer nur dann, wenn man irgendwo aneckt und plötzlich feststellt, ist vielleicht doch nicht alles so eindeutig oder festlegbar oder ja. Aber das andere ist eben, wenn ich sozusagen von diesem alltäglichen Erleben ausgehe, dann bin ich natürlich immer noch und immer wieder die Frau, die, wenn sie sagt Feministin, gerät sie sofort in bestimmte Klischees und in so ein bestimmtes Fahrwasser, wo ich gar nicht hin will. Aber es zwingt mich sozusagen dahin. Und das ist, glaube ich, also eine andere Art von, also du wirst irgendwie, dir wird etwas zugeschrieben und mir wird etwas zugeschrieben. Das sind zwei verschiedene Zuschreibungen.
Und das ist eben auch so interessant, an dem, dass wir jetzt hier darüber zusammensitzen, finde ich, weil du ja auch in deiner ersten Reaktion auf diese beiden Texte, die wir darüber schon jetzt geschrieben und ausgetauscht haben, reagiert hattest mit der Formulierung, glaube ich, oder nicht Formulierung, aber mit dem Argument, für dich ist zum Beispiel weibliches Schreiben etwas ganz Schlimmes. Und das ist natürlich genau der Punkt. Ich sozusagen in Anführungsstrichen als Mann kann mir tatsächlich eher leisten, das sogenannte weibliche Schreiben zu propagieren und auch richtig zu mögen oder sogar versuchen es selber zu machen.
Und es wird auch subversiv, wenn du das tust.
Und es wird dann subversiv, wenn ich es tue. Und bei dir wird es quasi affirmativ. Ne? Genau. Oder ich meine, bei dir wird es ja gar nicht affirmativ. Ich kenne ja auch deine Texte, aber du musst dich davon praktisch absetzen und sagen, ich mache das zwar, aber ich meine das gar nicht als in dem Sinne weiblich. Weil wenn ich sage, ich habe kein Problem mit meiner Weiblichkeit sozusagen, ist das sozusagen schon eine revolutionärere Aussage, als wenn du es sagst. Genau. Ne? Dann sagen nämlich die Leute, geh mal schön nach Hause an den Herd.
Ja, ja, naja, oder ist, ja klar, es ist dann sozusagen, die Frau ist essentiell die anders, irgendwie anders schreibt oder sowas. Und es ist irgendetwas im Wesen zu finden, was darauf deutet, dass sie anders schreiben würde oder so. Und wenn ich, ja, deswegen, also das ist absolut meine, mein Problem mit diesem weiblichen Schreiben. Also auch, es ist ja auch nicht, es hat ja eben auch nicht jeder Cixous gelesen. Also da kommt ja dieser Begriff des weiblichen Schreibens her. Und sie meint natürlich was viel Weiteres und anderes. Also sie meint natürlich, sagen die, dass die das Umstürzen einer Struktur, also einer dominanten Herrschaftsstruktur. Und das ist was komplett anderes und es ist sozusagen nicht auf die, sagen, biologische Frau begrenzt, sondern alles, was quasi von dieser Struktur als das andere betrachtet wird. Und dann wird es irgendwie interessant und dann wird auch dieser Begriff plötzlich offen und interessant als kritischer Begriff.
Finde ich auch. Und das ist ja bei Hélène Cixous auch zu einer Zeit geschrieben worden, als auch der Feminismus noch ganz stark mit diesem Körper und dieser Weiblichkeit, auch im gewissen Sinne mit einer gewissen essentiellen Weiblichkeit unterwegs war und auch so argumentiert hat. Und irgendwie finde ich, ist sie von der ganzen Rhetorik auch noch ganz schön nah dran an dem, weil sie ja von diesem weiblichen Lustempfinden spricht, das dann sozusagen eben
die weiße
diese
Schrift,
Lacan, also da ist es dann, Parallele ja, genau. Sozusagen auch hat im Diskurs darüber, was ist das, dass diese, was diese Frau sozusagen auch den Männern voraus hat, sozusagen in diesem anderen Genießen und dieses Verströmen und das offene, ozeanische, was ich auch ehrlich gesagt alles als die Definition von höchstem Genuss bezeichnen würde. Mhm. Vielleicht bin ich da eben auch kein typischer Mann von daher, aber ich finde eben interessant, dass sie von diesem Körper aus eigentlich argumentiert, aber dann dort landet bei Dingen, die sozusagen die Sprache all dieser Kontamination sozusagen entledigen würden, wenn man das schaffen würde, weil die Grammatik ja doch eher die von Männern und eben im hierarchisierenden Sinne Frauen zu diskriminieren gebaut wurde. Wenn man das schaffen würde, so zu schreiben, wie sie es propagiert, dann wäre die Welt schon auf jeden Fall besser. Und insofern sagt sie ja tollerweise auch, dass es Männer gibt, also genetische Männer, die das beherrschten. Also es gibt ja von ihr irgendwo auch die irre Aussage, dass der erste glaubhaft geschilderte weibliche Orgasmus in der Literatur von D.H. Lawrence niedergeschrieben wurde. Also das attestiert sie dann auch D.H. Lawrence. Und insofern wird dort irgendwie gar nicht so, überhaupt nicht essentialistisch argumentiert, aber schon ausgehend von diesem weiblichen Körper mit seiner ganz speziellen Begabung der Lustempfindung. Das finde ich irgendwie so faszinierend an den Texten von Hélène Cixous. Aber sie, ich glaube, ich spreche den Namen jetzt wahrscheinlich auch immer falsch aus. Cixous oder Cixous?
Ich habe in der Schule Russisch, nicht Französisch gelernt. Ich habe keine
Cixous. Ja, und nicht Cixous, Englisch, nicht aber Französisch.
Aber ich weiß gar nicht so sehr.
Wir buchstabieren es mal für die Leute, die das jetzt hören sollten. Cixous, Hélène. Ja. Nee, ich wollte nur eben das noch kurz zu Ende bringen, dass im Grunde genommen die Grammatik, diese Männersprache, in der wir leben, die es uns nach wie vor lächerlich erscheinen lässt, wenn man so Sätze sagen würde wie alle Menschen werden Schwestern, weil es einfach immer noch heißt, alle Menschen werden Brüder. Mhm. Dass diese Grammatik einfach Männer gemacht ist und Frauen ausschließt. Und wenn man sozusagen das genauer analysiert, kommt man eben vielleicht zu einer besseren Sprache, die eben sozusagen dann auch einrichtet, dass Frauen sozusagen irgendwann mal genauso viel verdienen wie Männer.
Ja. Absolut, bin ich total deiner Meinung. Aber ich weiß nicht so genau, ob, also für mich ist dieser Körper gar nicht so körperlich bei ihr. Ich habe mich zwar auch gewundert, als ich das Lachen der Medusa gelesen habe. Da geht es ja darum, wie diese Schrift aussehen soll und dass es mit weißer Tinte geschrieben ist, wo man natürlich sofort an Muttermilch denkt. Und also es ist sehr körperlich, aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, sie redet ja aber eigentlich über Struktur. Also sie sagt, die Kultur nimmt uns ins Wort, also müssen wir die Kultur ins Wort nehmen. Also sie zeigt eigentlich so eine strukturelle Unterschiede auf. Also es gibt sozusagen was du jetzt als Grammatik bezeichnest, oder man könnte auch sagen, dieses sogenannte symbolische, also die strukturelle Ordnung, die Männer gemacht ist, die natürlich mit, also Männer gemacht, die sozusagen auch ein so dieses ganzheitliche Subjekt, das sich dauernd selbst bestätigen muss, oder selbst bestätigen lässt, mit sich bringt, das auf Hierarchie und Ausschlussverfahren und so weiter begründet ist und immer auf so einer Einheit. Also das war für mich eigentlich am interessantesten, sozusagen in dem Moment, wo ich mich als Einheit sehe, fängt das Problem schon an, weil es sozusagen diesen Ausschluss der anderen nach sich zieht. Und bei ihr ist, also was sie dann verlangt, ist eine Schrift, die offen ist und eher in so einer Art, naja, heute ist alles dialogisch, aber es ist wirklich also in einer Gesprächsform und auf eine unhierarchische Weise eine Offenheit hat. Und da, ja, da finde ich es dann interessant und da ist für mich der Körper wieder nur sowas wie Also als würde sie den als Metapher benutzen oder vielleicht hatte sie noch keine andere Begrifflichkeit, als zu sagen, die Frau mit ihrem Körper hat irgendwie andere Erfahrungen oder so, aber es ist eben nicht sozusagen die essentielle Frau.
Genau. Nee, es ist eben genau, dieses geschlossene männliche Subjekt ist ja das große Problem, was ich jetzt zum Beispiel auch als Autor versuche, die ganze Zeit zu untergraben oder irgendwie so zu schreiben, dass es nicht zu dem wird, was die Grammatik am liebsten immer machen würde. Ne? Also darum ja auch dieser ganze Kult, der mit unseren Berufen zusammenhängt, des Genialen und so, das ist immer das geschlossene männliche Subjekt, das dann da so spricht. Und insofern finde ich, hat sie da was Schönes postuliert, aber sie ist ja eben schon wirklich auch umstritten und es wird teilweise eben so gelesen, als sei das leicht esoterisch in dieser Bezugnahme auf diese Körperlichkeit. Und andererseits finde ich aber das auch interessant im Endeffekt, weil irgendwie kommen wir, glaube ich, auch, wenn wir immer so weitergedacht haben, auch mit Butler und so, wenn man weiß auch, dass auch der Körper nur aus Wörtern besteht, aus Begriffen und dass ein Nose-Job vielleicht gar nichts anderes ist als ein Penis-Job, ne, sozusagen, oder sein muss, dann kommen wir trotzdem gar nicht drum rum, irgendwie dann doch vielleicht anders wieder über den Körper zu reden, habe ich gerade das Gefühl, dass das auch interessant ist. Und wir haben ja auch im Vorgespräch beide darüber geredet, dass wir jetzt mal von unserer eigenen Sozialisation oder unserem eigenen jeweiligen Werdegang auch aus sprechen, dass man eben nicht nur von politischen Erkenntnissen aus, die immer über Dekonstruktion und solche anstrengenden Baustellen ablaufen, sondern auch im Grunde genommen ja doch noch immer von einem Körper aus schreibt und spricht. Und insofern finde ich, ist Hélène Cissou also wieder auch ganz aktuell, ich verspreche mir da gerade auch was von, und auch in meinem nächsten Roman spielt sie eine ziemliche Rolle, dass man doch im Endeffekt von einem Körper aus spricht. Und da ist man dann in so einem ganz aktuellen Diskurs drin, wo ja auch vielen Leuten oder vielen Autoren oder Denkern, Denkerinnen und so weiter vorgeworfen wird, zu anthropozentrisch zu sein und so. Und dann diese ganzen jetzt spekulativen Realisten oder so auf etwas Vorsprachliches zurückwollen, vor Kant zurückwollen, dass ich denke, ich verstehe schon, was die alle irgendwie, was für ein Unwohlsein die umtreibt, aber eigentlich ist es doch dann interessant, von dieser Körperlichkeit auszugehen. Ich bin jetzt gerade auch unter dem ganz aktuellen Eindruck der Lektüre von Corpus von Nancy. Ah,
das habe ich nicht gelesen.
Also ein Heavy-Buch, also gar nicht schwer, gar nicht leicht zu lesen. Nach 120 Seiten kommt plötzlich alles wieder nach Hause und dann begreife ich wieder, aber der Weg dorthin war teilweise echt für mich als jemand, der ja auch kein Akademiker ist, ganz schön schwer. Aber auch da wird davon geredet, der Körper ist eigentlich der blinde Fleck, den es eigentlich gar nicht gibt und trotzdem reden wir von dem aus.
Ja, aber ich meine, ich finde auch die Kritik an Butler mal so ein bisschen schwer zu verstehen, die dann sagen, der Körper ist doch trotzdem da. Aber natürlich ist der Körper da, das ist halt das Material. Also es ist wie so, da ist irgend so ein Material und das ist unbestimmt und es wird dann einfach bestimmt. Und das ist doch, natürlich redet man vom Körper aus, wir sitzen ja jetzt hier auch und sind ja auch, können uns ja auch berühren. Und also, aber das ist doch irgendwie, das schließt sich ja nicht aus. Also die Frage ist, wie ist dieser Körper zusammengesetzt für uns, also für die Wahrnehmung, die wir von ihm haben. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass meinetwegen Butler irgendwie den Körper ignoriert oder der Körper keine Rolle spielen würde.
Sie schreibt direkt drüber, ne? Genauso wie sie über immer noch das Autorensubjekt, also das Subjekt spricht, indem sie es dekonstruiert, ist es ja nicht weg. Sie hat es ja nur erklärt. Sie hat es ja in seine Einzelteile quasi bestenfalls zerlegt. Finde ich auch. Also das ist auch die Sache mit dem Tod des Autors, an den ich ja glaube. Aber ich sitze ja hier und lebe noch und bin ein Autor. Ja. Aber ich weiß endlich, woraus diese blöde Konstruktion dieses Autors gemacht ist. Ja. Und kann dann damit selbst in meinem eigenen Erzählen produktiv umgehen, nämlich auch dialektisch umgehen. Ne?
Ja, aber vielleicht nochmal mit diesem Körper. Also man müsste sozusagen, ich finde das ja auch interessant, also den Körper anders begreifen oder damit was machen oder wieder zurückgehen oder wie auch immer. Also man müsste ihn eben vervielfältigen. Also man müsste ihn in vielfältigeren Weisen sprechen oder sehen können als das, was uns immer, also als den Kategorien, in denen wir uns immer bewegen.
Wie meinst du vervielfältigen?
Naja, es gibt sozusagen eine größere, es gibt vielfältigere Versionen. Also es gibt eine unendliche Zahl von Geschlechtern, sagen wir mal. Oder könnte es geben. Und dann würde sich wahrscheinlich, also wenn das sozusagen so eine Art Tendenz ist, dann würde sich dieses ganze Problem der dominanten Herrschaftsstruktur quasi auflösen. Also dann hätten wir ja diese Struktur quasi durch Vielfalt unterwandert.
Und das ist eine Vielfalt, die nicht in dem Sinne zur freien Verfügung steht, sondern die nur einfach den Blick differenziert und auch das Selbstverständnis.
Ja.
Das haben wir doch, glaube ich, sogar schon in Ansätzen in der Wirklichkeit da draußen, ne?
Ja, das haben ja, also du
ich glaube,
kennst
es hat
da besser
schon,
aus.
Ich bin ja sowieso immer so ein Optimist und ich habe das Gefühl, da tut sich schon was. Ich habe gerade
gestern immer das Gefühl, wir haben viel in der Wissenschaft und viel schlaue Gedanken dazu, aber wenn ich so auf die Straße gehe, dann oder mich so sozusagen normal bewege, dann sehe ich immer eher die
ja, das
also
ist
da, wo man Dinge noch ändern müsste.
Jede U-Bahn-Fahrt macht mich zum Misanthropen, klar.
Ja.
Aber andererseits gerade gestern mit einem Freund geredet, dessen 15-jähriger Sohn sich jetzt auf seiner Facebook-Seite, glaube ich, als cis-male, also cis-männlich, also cis-männlich selber apostrophiert hat, was auch daran liegt, dass er relativ viel zu tun hat als 15-Jähriger in den USA an seiner Schule mit sozusagen Trans-Males, also Männern und männlichen Freunden, die genetisch weiblich sind. Und das ist doch interessant, dass dann sozusagen der heteronormierte Zentralpositionssprecher sich schon bezeichnet als I'm a cis male, was finde ich schon ein Fortschritt ist. Es ist schon
absolut
irre, ne?
Ja.
Weil das ist ja der Ort, von dem aus die Sprache eigentlich arbeitet, dass dieses cis gar nicht davor gesetzt werden müsste.
Genau.
Und da finde ich, hat sich dann schon was verbessert. Also ich merke dann schon so an so alltäglichen Dingen oder eben auch im Internet, dass die sozialen Netzwerke, die ja inzwischen, glaube ich, auch anbieten, eine ganze Range an männlich-weiblichkeits-, also zwischen männlich und weiblich liegenden Geschlechtsidentitäten.
Ja. Stimmt, das
wird angeboten.
Ja.
Ne? Es ist auch irgendwie eine Mode natürlich, kann man sagen. Aber jede Mode hinterlässt auch was.
Ja.
Man geht nie ganz zurück zu dem Vorigen, oder? Also
und
ich habe das Gefühl, da tut sich schon was.
Und deswegen bist du so optimistisch, was diese Transgender-Thematik anbelangt, dass die, du hast ja, glaube ich, geschrieben, dass es gibt immer dieses unfreiwillige Bestätigen der Struktur oder dieser Dichotomie. Durch
das fand ich
die Umoperation letztendlich.
Ja, bei so dem bisherigen,
aber dann hast du irgendwie gesagt, es ist ja jetzt vorbei. Also, oder das könnte historisch irgendwie auslaufen.
Ja, genau, das könnte historisch auslaufen, wie ich gerade meinte auch, weil, glaube ich, Personen, die man so aus den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts oder so als so eine Art Transgender-Pioniere, deren Lebensgeschichte man lesen konnte und so, doch immer noch eigentlich in diesem dichotomen System total, ich sage jetzt mal, gefangen waren, insofern nämlich, als sie mit ihrer dann angenommenen konträren Identität wieder genau das Modell des Entweder-Oder sozusagen affirmierten und dann eben als 150-prozentige Frau sozusagen durchs Leben gehen wollten. Und ich merke, und witzigerweise, das finde ich einen interessanten Punkt und das wäre auch nochmal eine interessante Überlegung wert. Es gab ja lange Zeit so in der öffentlichen Wahrnehmung und auch im Unterhaltungsbusiness und so weiter eigentlich fast nur den Female Impersonator. Es gab eigentlich den Drag King relativ spät. Also im Sinne von, natürlich gab es den immer, auch im 19. Jahrhundert. Man kennt die Hosenrollen und alles. Aber als so eine Art Massenphänomen, auch im Entertainment-Zusammenhang, hat schon sozusagen, Mae West konnte schon eben sich selbst definieren über das, was sie beobachtete an eben Damenimitatoren. Ne?
Ja, ja.
Aber ich fand, umgekehrt ist das jetzt erst so eine richtig große Welle. Und man sieht natürlich auch da jetzt manchmal wieder das, was ich irgendwie eher denen attestiere, die da so die Pioniere waren. Man sieht jetzt sehr, sehr viele Frauen mit so angezüchteten Bierbäuchen und so. Und man fragt sich dann, aber die hätten doch den Bierbauch hätten sie doch echt auslassen. Den hätten sie aber auch auslassen können, den Bierbauch. Also das ist jetzt sozusagen auch wieder sowas wie, warum all the way gehen, wenn man von etwas weggeht, was man eben als einen Ort, den man vorher besetzt hatte, auch in Frage stellt, um dann sozusagen die Gegenposition wieder zu affirmieren. Ich glaube nämlich schon, dass es immer so bleiben wird, dass es Männer und Frauen im Sinne einer Verabredung und auch eines irgendwie Oszillierens mit Zwischenräumen und so geben wird, weil es, glaube ich, der ganze Spaß auch am Balzen sozusagen ist. Aber wie das formuliert wird, ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Frage, die verschiedentlich progressiv oder auch retro sozusagen ausfallen kann. Ne?
Ja, wobei ich gar nicht, also diese, also was mir gleichzeitig dazu auffällt, ist, dass diese ganze Crossdressing oder transsexuell oder Transgender-Thematik, finde ich, also in den Medien im Moment häufig an Mann zu Frau Wechsel dargestellt wird, wo ich dann wieder denke, okay, es ist der Mann jetzt wieder, der die bessere Frau wird oder sowas.
Ja, ja.
Aber es ist natürlich, ja, Drag Kings, okay, habe ich zum ersten Mal in den 90er Jahren, glaube ich, gesehen. Aber die sind immer noch, gestern gab es in Arte, die haben gerade so eine Themenwoche, schwul-lesbische, wie Schwule und Lesben in Europa im Moment unterschiedlich behandelt werden. Mhm. Und auch da war sozusagen die Tendenz, es ist immer so, immer noch diese Tendenz, wir gucken mal zuerst auf das männliche Modell, also in jeder Form. Und das ist natürlich, also finde ich dann auch wieder ein Ausdruck von, wir haben halt diese stabile Struktur und die wird dann eben selbst bei dieser Thematik nochmal wieder affirmiert.
Genau.
Und das dann, aber ich meine, wenn du so eine schöne optimistische Sicht hast, das finde ich irgendwie beruhigend, aber...
Ja, aber ich habe sie natürlich auch nur bedingt, weil die Sprache, in der das Ganze abläuft, ist ja immer noch diese Männersprache und die ist eben, hat dadurch auch eine Parallele zu dem, dass man immer wieder auf Female Impersonators guckt und nicht auf Male Impersonators, weil eben die Weiblichkeit ja das ist, was die Männersprache herstellt. Also mal ganz schlapp gesagt, ist ja sozusagen diese ganze Konstruktion der Frau auch eine Männerfantasie, so hart das klingt. Ja. Und deswegen sind die das dann auch, die das quasi auf die Bühne bringen, ne? Und da ist es dann vielleicht sogar interessant, wenn dann plötzlich mal eine dieser Figuren auch den Vollbart dazu mit einführt, wie jetzt Conchita Wurst letztes oder vorletztes Jahr, dass das im Grunde genommen dann sozusagen durchbrochen wird, weil man würde ja schon noch immer diese ganze Erscheinung Conchita Wurst als eine Konstruktion von Weiblichkeit begreifen. Und plötzlich ist aber der Bart dabei, ja. Das finde ich sozusagen, kann man insofern auch selbst dieses privatfernsehenhafte Mainstream Christopher Street Day Schrillness Ding unterwandern, indem plötzlich da so ein Bart mit aufgeführt wird.
Ja, man hat wie eine doppelte Inszenierung. Also man hat plötzlich Weiblichkeit und Männlichkeit erscheint inszeniert zusammen.
Ja, genau.
Das ist natürlich wieder, ja, da passiert irgendwie so eine interessante, da wird dann was aufgelöst. Also da finde ich, wird es nicht bestätigt, weil ja, man weiß eben auch nicht, also du sagst, sie wurde hauptsächlich als Frau bezeichnet, aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, ist es wirklich total letztendlich unentschieden.
Oder eben ein Mann. Also ich finde natürlich die Formulierung oder die Lösung am schönsten, dass man sich sagt, das ist jetzt ein Mann. Also auch das können Männer sein. Das ist aber jetzt wieder mein Problem, weil ich eben sozusagen auch als Mann sozusagen groß geworden oder zu einem Mann geworden bin und das irgendwie auch als eine harte Aufgabe begriffen habe. Und es ist sozusagen eine vollkommene Festlegung. Mhm. Ich habe, wie gesagt, auch kein richtiges Problem damit, aber bestimmte Sachen habe ich auch nie mitgemacht. Und bin dem sozusagen auch gefolgt und bin auch zu einem Mann geworden. Aber ich denke mal, dass es eigentlich toller ist, sich vorzustellen, dieser Conchita Wurst Darsteller, ich weiß jetzt gerade in diesem Moment nicht, wie er heißt, neu irgendwas, bei mir steht's, egal, in meinem Text steht's.
Tom Neuwirth.
Dass dieser Tom Neuwirth im Grunde genommen auch als Conchita Wurst natürlich Tom Neuwirth ist, finde ich irgendwie die sozusagen progressivere Idee, als dann wieder zu sagen, ja, das ist ja Weiblichkeit und wir nennen ihn eine Sie, weil das ist sozusagen damit auch wieder die, okay, da wird bestätigt, das Andere ist die Frau. Das Andere ist immer die Frau. Und ich fände es halt ganz gut, wenn mal das Andere auch der Mann wäre. Ne? Also deswegen fände ich sozusagen die Idee von Tom Neuwirth zu sprechen eigentlich progressiver. Aber da gibt es eben immer, da finde ich, muss man gerade bei Drag ständig drüber nachdenken. Ich finde, es gibt, glaube ich, 2/3 aller Fälle von Drag sind, glaube ich, feindliche Übernahmen von Weiblichkeit, also wie bei Mick Jagger oder so weiter. Das würde ich niemals als eine Geste also das ist keine Würdigung von Weiblichkeit, sondern oft eine feindliche Übernahme. Wie du gerade sagtest, wir können das viel besser oder auch wir machen uns darüber lustig, wir karikieren das. Und ich würde sagen, es gibt nur sehr wenige Beispiele, wo man das Gefühl hat, es ist eine respektvolle Geste, aber die gibt es natürlich und die das muss man ständig unterscheiden, finde ich. Und da gibt es eben überwiegend, finde ich, selbst beim Christopher Street Day, dieser Schrillness und so, ein Problem. Das ist im Endeffekt oft, und das ist, glaube ich, oft auch von feministischer Seite bemängelt worden, dass in der Drag-Szene, dass das irgendwie auch misogyn rüberkommen kann. Ne?
Ja.
Aber was ist jetzt mit diesen Frauen, mit den Bierbäuchen? Ja, ich meine, das habe ich nämlich noch nicht so ganz begriffen.
ich verstehe sozusagen vielleicht, warum auch diese Position dann mal besetzt werden kann und soll.
Das sind Modelle von Männlichkeit, die natürlich seltsamerweise, also warum muss ich gerade das, was jetzt vielleicht nicht, also ja, warum muss ich gerade sowas irgendwie übernehmen? Aber ich meine, maskuline Weiblichkeit, genau, nicht andersrum, wird einfach in verschiedenen Modellen ausprobiert. Also, und dann sieht man, ja, und wenn es dann verschiedene Abstufungen gibt, sozusagen werden verschiedene Männlichkeitsmodelle durchgespielt. Und vielleicht muss man erstmal über den Bierbauch, da muss man ihn auch mal haben, um dann woanders hinzukommen. Keine Ahnung, also ich finde das überhaupt nicht sexy, aber
ja, ja.
Vielleicht ist das so, ist das auch eine gewisse körperliche Sicherheit, weil man auch so ein, hat halt einen gewissen Umfang oder eine gewisse Masse, die einen auch weniger angreifbar macht. Keine Ahnung.
Vielleicht ist es sowas, ja, ja. Ich lese gerade Testo Junkie auch von, kennst du das, von dieser Beatrice Preciado? Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, wenn es in Deutsch rauskommt, schon unter einem männlichen Vornamen sozusagen. Also sie hat sozusagen ein Jahr lang Testosteron
eingenommen. Ah, da habe ich einen Ausschnitt gelesen.
Ja. Ich habe mir das gekauft in England vor ein paar Monaten und lese es gerade. Es ist so eine Art Selbstversuch, wo aber dann erstmal sozusagen der kleine Schnurrbart auf der Oberlippe wird erstmal nur aus rasierten Stoppeln, die anderswo am Körper abrasiert wurden und mit Klebstoff dann aufgetragen. Und das ist sehr interessant und ich lese es gerade, weil ich mir genau davon auch was verspreche, was kann eigentlich in der Appropriation sozusagen von Männlichkeit an progressiven Potenzial liegen, weil ich wiederum von meinem Ort aussprechend als eben zum Mann gewordener Mensch denke, dass natürlich die kontaminiertere Seite ist des Ganzen. Darum habe ich, glaube ich, auch ein positiveres Bild von dem, was immer so als weiblich bezeichnet wird, als du vielleicht von deinem Ort sprechend es haben kannst, weil du es ganz anders in Frage stellen musst. Ich muss sozusagen die Männlichkeit total in Frage stellen, als diese ganze Schieflage, mit der Feminismus sozusagen seit, keine Ahnung, über 100 Jahren zu tun hat, hergestellt hat.
So interessant, wie ich das alles finde eigentlich mit dem Auftragen von Männlichkeit auf sagen bio-weibliche Körper und umgedreht, frage ich mich ja dann doch immer, irgendwie ist es für mich dann doch immer wieder so eine Festlegung. Und ich frage mich immer, warum müssen wir eigentlich uns immer so sehr mit dieser Körperwahrnehmung, warum müssen wir immer alles an diesen Körper zurückbinden? Also warum kann ich den Körper nicht, also wo du sagst, du willst zum Körper zurück, warum kann ich den Körper nicht vernachlässigen? Hm. Also der ist da, so
ich
wie
will
ich
auch
als
nicht zu ihm zurück.
Aber wir reden am Ende ja immer über sozusagen diese Fläche, diese wahrnehmbare Fläche, die sich da irgendwie auftut. Aber wenn ich mich erinnere, irgendwie als kleines Kind, das war so ein Zustand, da wusste ich, also es ist wahrscheinlich auch idealisiert, ich kann mich noch nicht erinnern, aber es war völlig egal. Also klar war da ein Körper, aber es war total egal, ob ich jetzt ein Mädchen oder ein Junge bin und wo ich mich da verorte oder nicht.
Woran kannst du das noch erinnern, dass es egal war? Weil du wurdest ja bereits angesprochen, du wurdest sozusagen.
Ja, aber ich wurde, glaube ich, auch mal als Junge und mal als Mädchen gesehen. Und das,
also war bei mir ja auch so. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich wurde dann tatsächlich eher als Mädchen angesprochen. Und ich glaube, dass man das irgendwie dann auch.
Ich wurde einfach als.
Damit hat man schon zu tun, auch als kleines Kind, denke ich mal. Wenn du jetzt
komischerweise habe ich das nicht. Also, oder ich kann mich nicht erinnern, dass das ein Problem gewesen wäre. Ich fand immer nur, ich will das machen, was ich machen will. Also, und wenn da irgendwas im Weg gestanden hätte, hätte ich es vielleicht gemerkt. Und meine Eltern waren, glaube ich, sehr. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in irgendeine dieser beiden Richtungen komme, sondern ich war bestenfalls das große Geschwisterkind, was sich um ein kleines Geschwisterkind kümmert. Also, das war irgendwie so die. Ja, das war, was ich als, wie, oder daran erinnere ich mich, wie ich wahrgenommen wurde, aber nicht, das kam irgendwie erst später und dann denke ich eben.
Wann kam es als Bewusstseinsmoment oder als Irritationsmoment, wenn du sagst erstmal.
Naja, zur Jugend war ja, wo ich einen Rock anziehen sollte. Also okay, das war so der erste. Genau. Deswegen ist natürlich meine DDR-Schilderung, die hier im Text steht, auch sehr begrenzt und ein bisschen sozusagen, ja, eingegrenzt auf eine bestimmte Wahrnehmung. Und vor der Wende hatte ich Jugendweihe und da ging es darum, ob ich einen Rock anziehe oder nicht. Und da war ich plötzlich dann eindeutig auf einer Seite. Ich habe keinen Rock angezogen. Ich war die Einzige mit Hosenanzug auf dieser Feier. Na, aber irgendwie so, da kommt so dieser Gedanke, jetzt ich denke, warum eigentlich? Also letztendlich funktioniert Geschlecht doch hauptsächlich im Kopf. Also warum muss ich das so sehr an diese Körperlichkeit zurückbinden? Also kann ich mich nicht sozusagen dort und dort verorten und muss nicht immer Haut als Beweismittel oder ja, letztendlich als Beweismittel irgendwie vorzeigen?
Klar, das sehe ich, diese Frage würde ich auch so stellen und auch sagen, genau, es sollte anders sein, aber ich habe das Gefühl, ja, okay. Ja, ich habe das aber schon das Gefühl, utopisch. Dass es schon immer noch, das ist immer noch, also ich habe das Gefühl, also eine Zeit lang auch so als Kind und auch noch als Jugendlicher dann auch ein Problem damit gehabt zu haben, wenn einen dann alle irgendwie eher als Mädchen oder so eingestuft hatten. So eine merkwürdige Art von einerseits, dass man es irgendwie annimmt und dann auch das gar nicht schlimm findet, aber irgendwie denkt man, man versagt im Grunde genommen vor der Gesellschaft, weil man eben diesem konformen Modell nicht entspricht. Und in meinem Fall dann irgendwie auch ein extremer Wunsch, doch dem entsprechen zu wollen und so ein richtiger Junge und Mann zu werden, dann sich irgendwann äußerte, obwohl ich sozusagen ich habe als Kind auch mehr mit Mädchen gespielt als mit Jungs und ich habe dann später auch wahnsinnig viel meine ganze kulturelle Sozialisation über ganz anders kodierte, also überhaupt nicht so hetero kodierte Muster sozusagen erlernt. Also alles, was ich mag an den Künsten, an der Literatur und so weiter, kommt überwiegend aus sexuell andersdenkenden Subkulturen, sozusagen ganz speziell aus der Schwulen. Noch am meisten vielleicht und hat mich total geprägt, aber ich wollte selber schon dem irgendwie genügen, jetzt so ein Mann zu sein. Ne? Und ich glaube, dass es schon ein Druck war. Ich habe es jetzt nicht als eine große Leidensgeschichte empfunden, aber ich merke so im Nachhinein, als ich dann selber Vater wurde und es eine Tochter war und ist, habe ich sozusagen mich wahnsinnig erleichtert gefühlt und gedacht, die wird wenigstens nicht diesem Druck ausgesetzt, den es in dieser Gesellschaft bedeutet, ein aggressives männliches Wesen sein zu müssen. Ja? Mhm. Dieses ständige Kräftemessen, dieses ständige Bessersein und diese homosozialen Ellenbogenkämpfe nicht austragen zu müssen. Natürlich kriegen dann Frauen, wenn sie erwachsen werden oder zur Jugendweihe oder so, in diesem Alter zu spüren, dass sie nicht wirklich erwünscht sind. Das ist hart genug. Und das ist auch nach wie vor ein Problem des Feminismus, über das wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Es gibt ja immer noch eine totale Rechtfertigung auch für den klassischen Feminismus, der einfach für die gleichen Löhne kämpft.
Und ja, so. Klar, natürlich.
Und das ist aber meiner Meinung nach total verbunden mit dem, worüber wir jetzt reden.
Ist es auch. Ne? Ja. Dass die über Weil es geht letztendlich darum, diese Machtstruktur abzuschaffen, also oder zu unterwandern. Abschaffen wird schwierig, aber sie zu unterwandern. Und da ist man dann natürlich, wenn wir über die Sachen, über die wir reden, die führen natürlich dazu, dass man eben diese Männlichkeitsbilder, die ja sozusagen auch Herrschaftsbilder sind, die auf eben diese Aggressivität beruhen oder auf auch darauf immer sozusagen Gewinn zu machen und möglichst wenig zu investieren. Also dann ist man eigentlich schon bei sowas wie Kapitalismuskritik oder so. Auch da hat der Feminismus, finde ich, durchaus was zu sagen, sollte er irgendwie mitspielen. Also solche Dinge wären natürlich damit auch hinfällig oder irgendwie versucht zu unterwandern. Aber was ich jetzt noch sagen wollte zu deiner Tochter. Es ist natürlich, also klar, man muss sich irgendwie dann, oder wir oder ich, muss mich irgendwie anders positionieren, weil ich natürlich dann, und daher kommt auch so eine Ablehnung des Feminismus, glaube ich, weil ich immer plötzlich in eine Gruppe geschoben werde. Also ich bin dann die Frau und damit bin ich immer schon eben das andere und das wird immer schon leise degradiert. Und also das zeigt sich an ganz banalen Sachen. Irgendwie, ich fahre Motorrad und muss dann immer irgendwie, werde dann immer darauf angesprochen, ach, als Frau Motorrad. So ein, also Quatsch. Also ich habe Motorradfahren gelernt, weil ich aus meiner Kleinstadt irgendwie weg wollte, weil da kein Bus fuhr. Ja? Und du bist dann sozusagen sofort auf so eine Rolle wieder festgelegt. Und das würde einem Mann nicht passieren. Da sagt keiner, ach wow, bist ein Mann, fährst Motorrad. Also, und das sind natürlich jetzt, das ist ja irgendwie lächerlich, aber das sind halt lauter immer so diese kleinen Momente, die einem dann auch sozusagen die Eigenheit rauben. Und das finde ich, ist eins der Sachen, die mich wahnsinnig, also im Alltag wahnsinnig stört.
Ja, natürlich.
Mir fällt jetzt noch zu diesem Aggressionsding was ein, was ich erst neulich gelesen habe, nämlich dass die Hirnforscher, die ja jetzt in letzter Zeit ziemlich vorgeprescht sind und uns ja oft auch wiederum verkaufen wollen, dass wir doch Männer und Frauen sind, weil unsere Gehirne verschieden gewickelt sind sozusagen, dass die jetzt aber herausgefunden haben, dass die Gehirnwindungen zum Beispiel bei Frauen, die in den Krieg ziehen, nicht nur anders aussehen als vorher, bevor sie in diesen Krieg zogen, sondern dass diese Frauen auch mehr Testosteron produzieren. Also da finde ich, hat sich die Gehirnwindung, die Gehirnforschung sozusagen in den eigenen Schwanz gebissen, so sie einen hat, weil sie sozusagen eigentlich wieder beweisen wollte, dass wir nun mal so sind, wie wir sind und deswegen wird es auch immer so sein. Und dann aber wieder gemerkt, selbst die Gehirnwindungen als eine Art Folge von Performance sozusagen begreifen mussten. Insofern wird ihre Argumentation ad absurdum geführt, was ich dann ganz schön fand. Aber trotzdem ist es doch eigentlich irre, dass dann eben doch die Aggression im gewissen Sinne doch als essentiell maskulin gesehen wird, wenn sozusagen du gehst als Soldatin in den Krieg und produzierst mehr Testosteron. Das fand ich gleichzeitig irre, weil ich sozusagen einerseits ist es eine deessentialisierende Erkenntnis und andererseits aber bestätigt es wiederum, dass es da sozusagen tatsächlich so Dinge gibt, weshalb ich dann auch nicht so gerne auf der männlichen Seite mich verorte, die eben abzulehnen sind, wie zum Beispiel eben Aggression. Ja, also ich bin jetzt jemand, der sich tatsächlich noch nie mit jemandem geprügelt hat. Ne? Ich habe allerdings auch keine Geschwister. Aber ich habe mich noch nie mit jemandem geprügelt und würde auch gerne mich mit diesem Resultat irgendwann in die Kiste legen. Aber ich finde es, das fand ich jetzt nochmal eine ganz interessante Geschichte, weil eben, wie gesagt, dieser Essentialismus, der ja von der Politik auch eingefordert wird, eigentlich sollen wir ja alle wieder zurückgehen vor den Feminismus und eigentlich auch vor Kant und sozusagen unser Bewusstsein als aufklärerischen Prozess sozusagen in Frage stellen und wollen wieder so zum Eigentlichen zurück. Mhm. Und die Gehirnforscher waren dann eine Zeit lang, um sie jetzt mal zu generalisieren, da vorne weg, finde ich. Ja. Und ich hatte das Gefühl, jetzt kommen die sozusagen eigentlich alle, um gegen Judith Butler anzutreten und wieder zu sagen, aber nicht nur wie die, von denen du vorher sprachst, ja, wir können uns doch berühren oder wenn du mich kneifst, tut's doch weh, da ist doch ein Körper, sondern auch noch zu sagen, ja, und diese Körper sind per se eben männlich und weiblich. Und jetzt merkt man aber, dann haben die selbst, und da wollten sie gar nicht hin, durch ihre Untersuchungen auch noch mit den Endokrinologen zusammen, dass sie das tatsächlich, und das sind glaube ich sowieso, das wird ja da oben produziert, in welchen Lappen oder so, diese Hormone, ich weiß es gar nicht, oder in der Nebennierenrinde und so schönen Orten, dass das dann trotzdem auch Doings, das ist auch ein Doing, ne? Ja. Ein Doing Gender. Ich gehe in den Krieg und produziere mehr Testosteron. Und die Männer werden weiblicher, weil da dieser ganze Plastikmüll im Ozean schwimmt. Das ist total irre eigentlich. Also ich bin da selbst noch nicht ganz sicher, wo unterm Strich, und unterm Strich gibt's ja nicht, das sind ja auch wiederum gesellschaftliche Diskurse oder auch wissenschaftliche Diskurse, die natürlich weltanschaulich kontaminiert sind. Aber manchmal rutschen sie auf der eigenen Matte aus, wie gerade die Gehirnforschung.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt noch, ich fand es irgendwie interessant, dass du sagst, ich war quasi ein weiblicher Transsexueller, ein in einem Frauenkörper gefangener Mann. Ich meine, das geht ja eigentlich nicht. Also,
ja, es entspricht aber der Struktur dessen, was man immer als Transsexualität empfindet, weil mein Körper sich sozusagen in meiner Pubertät erstmal nicht vermännlichte, sondern eher die andere Richtung einschlug. Habe ich sozusagen dieses innere Aufbegehren gegen diesen Körper so wie eine weibliche oder ein männlicher Transsexueller, der aber genetisch eigentlich weiblich ist oder biologisch oder irgendwie genau durch empfunden. Also das habe ich damals nicht so empfunden. Das ist jetzt meine Deutung, ne? Dass ich dachte, das ist ja irre. Das ist ja eigentlich wie eine Frau, die wie ein Mann, der in einem Frauenkörper gefangen ist und sozusagen also eigentlich strukturell eine Art Trans-Sache, wobei ich mich nie als sowas empfunden habe. Aber wenn dann habe ich es sozusagen geschafft, per sozialer Rolle auch und dann ja auch körperlicher Weiterentwicklung, keine Ahnung, was es dann war, zu dem zu werden, was dann doch als allgemein als Mann empfunden wird. Aber ich habe immer noch ganz stark das Gefühl, wenn ich irgendwo so sitze, dann sitze ich da kopfschütteln und denke so, Männer. Ja. Also ich finde Männer immer noch ein Schimpfwort.
Aber ich finde daran, was ich daran so interessant finde, ist, dass es eigentlich nach unserem heutigen Verständnis immer heißen würde, du bist ja aber genetisch sozusagen der Mann. Ja. Und in dem Moment, wo du aber sowas sagst, dann ist man, hat man sich gelöst von dieser Idee, dass es sozusagen dieses genetische zugrunde liegen gibt, sondern du warst halt tatsächlich ein in einem Frauenkörper gefangener Mann. Und dann, finde ich, wird es interessant. Also dann hat man auch so dieses immer wieder irgendwie zurückbinden an, was ist denn jetzt eigentlich die Grundlage, wo die Grundlage ohnehin schwamm, also eigentlich nicht da ist.
Da bist du jetzt nämlich die Optimistin, weil ich jetzt plötzlich dann, ja, weil ja, ich jetzt plötzlich so rede, wie du eigentlich sagst, wie es sein sollte. Und das habe ich sicher auch erst gelernt durch feministische Theorie. Dass man sich selber praktisch als genetischen Mann auch so definieren kann wie, da war ich aber mal eine Zeit lang ein Mann, der in einem Frauenkörper gefangen war, und eigentlich eine Frau sozusagen. Eben eigentlich gibt es eben einfach dann nicht mehr. Es gibt einfach kein eigentlich mehr. Daran arbeite ich ja auch mit meinen Büchern, dass es die Selbstverständlichkeit dieses Eigentlichen
unterminiert wird. Diese Ursprungsidee. Ja. Also das ist, dann ist man schon wieder, dann ist man eben wieder bei Sixu, womit wir angefangen haben. Und dann ist man auch bei im Grunde einer ganz großen Denkstruktur, die wir immer haben. Irgendwas wird immer auf etwas zurückgeführt. Und das ist einfach nicht möglich, dass es einfach nichts ist.
Ja.
Ist, glaube ich, aber auch ein beängstigender Gedanke, aber ist eigentlich ein toll.
Aber das ist das, was ich eben eigentlich auch von
Butler... Sagen wir ständig eigentlich.
Ja. Ja, besser als so zu sagen. Ich habe jahrzehntelang so zu sagen
immer gesagt. Habe ich auch eine Phase gehabt.
Ganz schlimm. Und dann habe ich versucht, über das Wort quasi da rauszukommen. Das war noch viel schlimmer. Auf jeden Fall ist es so, wo war ich jetzt gerade? Genau. Eigentlich der Paragraph 1 von Butler, den ich sozusagen mir praktisch angeeignet habe, ist, es gibt eben nichts Vordiskursives. Es war nichts jeweils davor. Darum sind wir immer in einem Mittendrin. Ja. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei Sisu und dem irgendwie eher wallenden, ozeanischen, offen, verwebten und so weiter weiblichen. Ne? Ja. Weil dir die Männlichkeit immer, glaube ich, das so postuliert, dass es diesen Anfang gibt und den Schöpfungsakt und so weiter. Ja. Und das ist, finde ich, irgendwie eben auch das, was mich etwas beunruhigt bei den jetzigen ganz neumodischen philosophischen Strömungen, die eben sagen, wir haben doch die versteinerten Flugechsen in Solnhofen, also gab es doch etwas schon vor unserer Sprache, aber wir nennen sie nun mal versteinerte Flugechsen. Weißt du, das ist trotzdem, da kommst du zum Glück nicht raus, aber sie wollen gern vor Kant zurück. Und ich habe gar nicht gedacht, dass ich nochmal Kant so in Anspruch nehmen wollen würde, weil ich dachte, ich setze einfach viel später ein mit den Franzosen und mit Butler und so.
Aber bevor ich das vergesse, weil wir gerade da noch waren, ich finde nämlich, das finde ich auch interessant, dass Sixu eigentlich eine totale Parallele mit diesem ozeanischen und offenen Text und so zu Bakhtin hat. Also Bakhtin ist eigentlich ein total feministischer Theoretiker. Das wusste ich nicht. Ich bin gerade am Literaturinstitut und mache da so Romantheorie und lese Sixu und lese Bakhtin gleichzeitig. Ich denke, das ist ja, da gibt es ja extreme Parallelen.
Und ist es nicht dann auch... Kristeva,
ja, klar, die hat Bakhtin dann
sozusagen
genau.
feministisch erklärt.
Genau. Ja, oder überhaupt.
Aber eben aus so einer Position, die für mich auch mit dem Feminismus zusammenhing, da habe ich zum ersten Mal von Bakhtin gehört und auch der ganzen, genau, diesem ganzen...
aber dieses polyphone Sprechen,
genau. Und dem Überschreiben.
Das Text ist bei mir, in Texte schieben und so, das ist eigentlich, also Intertextualität wäre eigentlich feministisches oder weibliches Schreiben, wenn man so will.
Und dem... fühle ich mich eben auch sozusagen verschrieben quasi. Ja. Also da bin ich aber auch wirklich genau über solche, ich habe nämlich auch mal vor ein paar Jahren die Poetikdozentur in Frankfurt gehabt und mich dann auch mit diesen ganzen Positionen Bakhtin und so weiter beschäftigt und gemerkt, da kommt man ganz schön nah dahin. Aber ich bin auf den Namen Bakhtin auch gestoßen über feministische Theorie, die dann irgendwie plötzlich gesagt haben, hier wird das...
Ich über Mediavistik. Also erstmal gar nicht. Deswegen war ich jetzt so überrascht.
Es gibt ja auch tolle feministische Mediavistik. Kennst du Caroline Walker Bynum?
Nee, habe ich nichts.
Das könnte dir gefallen. Da gibt es zwei tolle Bücher, eins auch auf Deutsch, das heißt Fragmentierung und Erlösung, ist in der Edition Surkamp mal erschienen. Und es gibt aber auch eins, das nicht übersetzt wurde, was den schönen Titel Jesus as Mother trägt. Und die ganze Weiblichkeit von Jesus, im Grunde genommen des Christentums, ganz toll, also des katholischen Christentums vielleicht mehr noch, wegen des ganzen Marienkults und so weiter, ganz toll an mittelalterlichen Bildern sozusagen entwickelt. Caroline Walker Bynum, total toll. Also eigentlich ist auch da, gerade im Mittelalter, glaube ich, geht viel in Sachen, da wird schon ganz vieles, was dann später, glaube ich, durch die, sagen wir jetzt mal ganz schlapp, die Französische Revolution und die Aufklärung wieder verschüttet wurde, ging da schon was an Gender mit den ganzen hysterischen Bräuten Christi und so weiter, ne? Da ging schon mal was. Was hat dich dann im Endeffekt wirklich dazu gebracht, zu sagen, doch, ja, ich bin Feministin, ist wahrscheinlich all das, über das wir geredet haben, ne? Weil nur diese Position, nur dieser Sprechort des Feminismus eigentlich auch ermöglicht, finde ich jedenfalls, diese Kategorien zu dekonstruieren, die wir so als lästig empfinden. Das tut eben die kritische Männerforschung nur bedingt, obwohl sich da noch was entwickelt hat, finde ich. Also ich habe nach der Lektüre Butlers in den 1990er Jahren natürlich schon auch gemerkt, wie dieser Diskurs übergreift auf andere Szenen und dann auch produktiv wird, selbst in männlichen Kreisen, also in den Queer Studies und so. Und eigentlich erst über die Queer Studies war mir dann auch möglich, meine heteronormierte Position unter dieselbe Lupe zu legen, wie es der Feminismus mit der heteronormierten weiblichen Rolle getan hatte. Insofern ging da auch noch was für mich weiter. Ne? Aber ich würde das immer noch, ich würde es am liebsten immer noch eben sagen, das hat alles der Feminismus geleistet, weil es auch schön ist, an diesem Begriff festzuhalten. Wobei der natürlich eine essentialistische, etymologische Altlast mit sich schleppt.
Ja, das eben. Feminine. Das ist wahrscheinlich auch gerade so das Problem. Also
für dich, für mich eben positiv und für dich negativ. Genau, interessant.
Ja. Und das ist vielleicht auch, also weil es ist schon überraschend, wenn auch jetzt, wenn ich Leuten irgendwie von diesem Projekt erzähle oder Frauen, wenn ich von diesem Projekt erzähle, wie dann zurückgeschreckt wird vor diesem Begriff. Also ich hatte mit einer Freundin irgendwie ein Gespräch über, weiß ich nicht, irgendeine Ungerechtigkeit oder irgendwas, ja, was weiß ich, weiß nicht mehr genau, worum es ging. Wir haben uns den ganzen Abend darüber unterhalten, dann sage ich, ich mache diese Sache und würde dich gerne fragen. Und dann kam sofort so, nein, aber feministisch bin ich eigentlich gar nicht. Das ist halt irgendwie so eine, und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass man in dem Moment zur Frau wird.
Mhm.
Und ja, da liegt irgendwie, und deswegen finde ich ja auch, deswegen, das ist eben, ja, habe ich auch schon gesagt, das Problem mit diesem weiblichen Schreiben, aber...
Mhm.
Deswegen ist es auch, aber wenn man sich dann anguckt, was wofür Feminismus in einer größeren Breite steht, auch historisch steht, dann glaube ich, muss man einfach mal diese Altlast auch mal irgendwie loslassen. Also.
Ja, oder eben auch dann einfach positiv begreifen. Also das Feminine ist dann einfach stellvertretend für die Verbesserung der Welt sozusagen, so wie es eine Zeit lang die Klasse war. Also als man von dem Arbeiter sprach, das stimmt, war sozusagen das 100 Jahre lang oder nicht ganz leider, oder doch, wahrscheinlich sogar mehr als 100 Jahre lang, eine gute Leitkategorie, um die Welt zu verbessern, weil man einfach wusste, die arbeitende Bevölkerung ist nun mal die wirklich am meisten zu leiden hat unter dem Wohlstand, den wir alle haben. Und da konnte man auch als jemand, der kein Arbeiter war, eben eintreten für Arbeiter und Sozialist sein oder Kommunist oder Anarchist. Und so ist es eben für mich als jemand, der, als sich diese Systeme auflösten, so mit dem Fall der Mauer ungefähr zeitgleich oder nicht nur zeitgleich, sondern natürlich auch als Konsequenz, die vielleicht auch gar nicht so konsequent war, aber es gefiel natürlich gewissen politischen Eliten, dass man damit sozusagen das ganze linke Denken gleich mal mit absolviert, dass ich so dachte, ja, wo finde ich das jetzt noch? Ich will doch weiterhin über die Differenzen und die Ungerechtigkeiten in dieser Welt mir Gedanken machen und auch eine Sprache dazu finden. Und das fand ich dann eben nicht mehr in der Kategorie der Klasse, sondern eben in der Kategorie von Gender. Ja. Und insofern finde ich, ist es sozusagen auch möglich, eben als Nichtarbeiter Kommunist zu sein und als Nichtfrau Feminist zu sein, weil es geht um Kategorien, die jeweils ganz besonders unter der Marginalisierung gelitten haben und leiden. Und da habe ich jetzt irgendwie dann gar keine, als Mann kein Problem, etymologisch daran erinnert zu werden, dass das sozusagen von einer in Anführungsstrichen weiblichen Position aus formuliert wurde, ne? Oder ins Gespräch gebracht wurde.
Von daher, es ist ja auch offen, also es gibt ja auch diese Überschneidung mit rassistisch, also antirassistischen Bewegungen.
Absolut.
Und so. Also von daher, es ist ja tatsächlich sozusagen die Haltung des anderen.
Genau.
Und aus der Position heraus ist es, es ist das Einzige im Moment. Stimmt.
Und das ist sogar viel enger geführt worden, so in den Ausschlussmechanismen der Herrschaft sozusagen, Rasse und Geschlecht. Also das ist oft ganz ähnlich. Die Diskriminierung verläuft strukturell total ähnlich. Also finde ich, also deswegen ist auch, sind eben meine andere große Einflussgruppe sind eigentlich die Afroamerikaner. Mhm. Sind Frauen und Afroamerikaner haben mich zu dem Autor gemacht, der ich jetzt bin quasi. Oder den ich jetzt sein tue. Und von daher finde ich eben auch, komm mal mit Antirassismus auch gut weiter. Wir hätten hier auch über Antirassismus reden können.
Ja.
Oder Rassismus. Mhm.